Ja, ich grüße euch auch ganz herzlich an diesem Sonntag. Ist ja fast Mittag, Sonntagmorgen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Letztes Mal hatte ich noch zum Schluss eine Geschichte erzählt von meinem Enkelkind. Und die setzt sich. Bitte? Nochmal erzählen? Naja, also ganz kurz. Es passt ja auch jetzt gerade dazu. Sie wurde gebeten, also die Kinder in der Klasse von dem 7-jährigen Kind wurden gebeten, ihr Lieblingsbuch in der kurzen Inhaltsangabe zu beschreiben. Und ihr Lieblingsbuch war halt die ganze Kinderbibel. Und meine Tochter hatte halt die Not, wie will sie denn in 2, 3 Zeilen diese ganze Kinderbibel als Inhaltsangabe da wiedergeben? Und sie sagte dann, ja, ich schreibe, die Bibel besteht aus dem Alten und dem Neuen Testament. Im Alten Testament sollten die Menschen Gott gehorchen. Doch weil sie das nicht schafften, sandte Gott seinen Sohn Jesus im Neuen Testament. Und diese knappe Inhaltsangabe, die passt eigentlich auch zu heute, zu dem Predigttext von dem Weinstock. Wir wissen, dass im Alten Testament das Volk Israel immer wieder als Weinberg, Weinstock bezeichnet wird. Und dass Gott alles getan hat, um ja, sein Volk glücklich zu machen. Und er hat sich am Anfang ja vorgestellt, das letzte Mal hatten wir, als ich da war, darüber gesprochen, über diesen Auszug aus Ägypten, diese Einpflanzung, diese Fortführung von Israel in das neue, gelobte Land und was Gott da alles gemacht hat, um sich seinem Volk zu offenbaren, in vielen, vielen Wundern, 40 Jahre Wüstenwanderung mit täglicher Versorgung von Manna, immer wieder bekamen sie auch Wasser, also sie bekamen die Rundumversorgung. Und das neue Land, was sie bekamen, das war ja nach der biblischen Beschreibung ein Land, wo Milch und Honig fließt. Und Gott sorgte auch dafür, dass sie wirklich ihre Feinde vertreiben konnten und da eigentlich ein friedliches Leben führen konnten. Gott sorgte für sie. Er pflanzte ein Weinberg oder wie Jesaja das hier sagt, singen will ich von meinem Freund das Lied meines Liebsten von seinem Weinberg. Ein Weinberg hatte mein Freund auf einem fetten Hügel. Und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit Edelreben. Er baute einen Turm in seiner Mitte und hieb auch eine Kelterkufe darin aus. Dann erwartete er, dass er Trauben bringe. Doch er brachte schlechte Beeren. Und was sind das für schlechte Beeren? 2, 3 Verse weiter sagt er, denn der Weinberg des Herrn der Heerscharen ist das Haus Israel. Und die Männer von Judas sind die Pflanzung seiner Lust. Und jetzt kommen die Beschreibungen von den Beeren. Und er wartete, also Gott wartete auf Rechtsspruch. Und siehe da, Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit. Und siehe da, Geschrei über Schlechtigkeit. Deine Obersten sind Widerspenstige und Diebesgesellen. Jeder von ihnen liebt Bestechungen und jagt Geschenke nach. Der Weise verschaffen sie nicht recht. Und der Rechtsstreit der Witwe kommt nicht vor sie. Das hat Gott erwartet. Und heraus kam das, was hier steht. Gerechtigkeit hat er erwartet. Liebe. Ja, ein Volk, das in Frieden miteinander lebt. Sie schafften es nicht. Jetzt kommt der Paradigmenwechsel zum Neuen Testament. Jesus kommt. Und Jesus sagt plötzlich, ihr seid keine Weinstöcke. Ich bin der Weinstock. Er sagt das zwar nicht so, ihr seid keine, er sagt, ich bin der Weinstock. Und ich lese uns die Verse vor, die Jesus sagt. In Johannes 15. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibet denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ich bin der wahre Weinstock. Der Paradigmenwechsel. Nicht mehr wir sind es. Wir schaffen es nicht mit eigener Kraft. Wir brauchen einen, der uns die Kraft gibt zu diesem Leben, das diese Frucht bringt, die Gott erwartet. Es gibt ja viele dieser Ich-Bin-Worte, so 7 bekannte Ich-Bin-Worte. Und diese Ich-Bin-Worte von Jesus haben immer einen Bezug zu uns. Ich bin für dich der Weinstock. Ich bin dein Weinstock. Du musst in mir gepflanzt sein. Ich bin für dich das Leben. Ich bin das Leben für dich. Er ist nicht das Leben für sich, für uns. Er ist das Brot für uns, damit wir diese geistliche Nahrung haben. Das Brot des Lebens. Ich bin dein guter Hirte. Wir können diese Worte immer in Bezug zu uns bringen. Zu mir, zu dir. Ja, also diese Ich-Bin-Worte von Jesus haben eine ganz besondere Bedeutung für uns. Für mich und dich persönlich. Er sagt das zu jedem von uns. Ich bin dein Leben, dein Weg, dein Hirte, dein Brot, dein Wasser des Lebens. Warum bietet er sich jetzt so an? Als Weinstock. Ein Weinstock hat nichts anderes zu tun, als die Rebe zu versorgen. Der macht sonst gar nichts. Tag und Nacht zieht er Kraft aus dem Boden und versorgt seine Reben. Keinen Moment lässt er sie fallen. Denkt an was anderes. Er macht nichts anderes. So intensiv will sich Jesus um uns kümmern. Um jeden von uns. Er sagt, du bist mir das Wichtigste. Ich will dich versorgen. Es gibt für mich nichts Wichtigeres als dich. Ich bin dein Weinstock. Ich biete mich dir an. Halt dich fest an mir. Mehr hast du nichts zu tun. Der Rest passiert von alleine. Du wächst dann, du wirst Frucht bringen. Eine einzige Aufgabe ist die innige Gemeinschaft mit ihm. Er in uns und wir in ihm, das Bild mit dem Weinstock und der Rebe, kann man gut sich vorstellen. Sein Saft fließt in uns hinein. Wir sind in ihm verwurzelt. Dieses Bild, er in uns und wir in ihm, wird immer wieder benutzt von Jesus, dass wir in ihm bleiben und er ist in uns. Warum? Warum will sich Jesus so intensiv um uns kümmern? Im Vers 9 habe ich es gelesen, die Antwort. Wie der Vater mich geliebt hat, habe ich euch auch geliebt. Das ist ein Vergleich. Haben wir eine Ahnung, wie der Vater Jesus liebt? Eine Ahnung? Vielleicht, ne? Aber ich glaube, die Gewalt dieser Liebe, die übersteigt unsere Vorstellungskraft. Wie der Vater mich geliebt hat, habe ich euch auch geliebt. Also, ich glaube, als Jesus hier auf der Erde war, war der ganze Himmel in voller Konzentration auf sein Leben. Alle Engel. Die sahen, wie der Vater mit dem Sohn verbunden war. Die sahen, wie das Herz des Vaters schlug für seinen Sohn. Der ganze Himmel konzentriert auf Jesus. Der Vater hat innige Gemeinschaft mit seinem Sohn gehabt in dieser Zeit und Jesus mit seinem Vater. Der Vater wusste, Jesus ist aus Liebe zu mir und aus Liebe zu den Menschen auf die Erde gekommen. Er hat alles verlassen und hat sich entschieden, diesen Weg von zwischen Hass, Verachtung bis zum Kreuz zu gehen. Ja, und so wie der Vater Jesus geliebt hat, so liebt Jesus uns. Mit einer Intensität, die an nichts anderes denkt als an den Geliebten. Das bedeutet doch auch für uns, der ganze Himmel ist in Anspannung über unser Leben, was wir tun, was wir denken, wo wir hingehen. Der ganze Himmel verfolgt das, weil der Vater uns so verfolgt, uns so begleitet, so intensiv. Und alle Engel sehen die Liebe des Vaters, die Liebe Jesu zu uns. Und sie zittern mit uns, sie zittern mit ihm um unser Leben, dass wir das Ziel erreichen, dass wir nicht verloren gehen. Jesus weiß offensichtlich, dass wir gar nicht verstehen können, wie sehr Gott uns liebt. Deswegen hängt er noch einen zweiten Vergleich hinterher. Er hängt noch einen zweiten Vergleich hinterher, den Vergleich, der für uns vielleicht noch fassbar ist, nämlich den Vergleich, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Das ist im menschlichen Bereich vielleicht noch möglich. Das ist eine Liebe, die wir noch irgendwie erahnen können. Ich gebe mein Leben hin für mein Kind, für meine Frau, für meinen besten Freund. Jesus tut das für uns. Und wen hat er so lieb? Wen hat er als seinen Freund auserwählt? Lass es mich ganz persönlich sagen. Dich. Dich. Jeden von uns. Und es ist echt unfassbar, wie kann er mich so lieb haben? Fragt ihr euch bestimmt auch. Ich frage mich das immer wieder. Wie kann er mich so lieb haben, wo er doch alles von mir weiß? Wie wenig ich ihn liebe, zum Beispiel. Wie mein Herz oft viel mehr an anderen Dingen hängt als an ihm. Seine Liebe lässt sich dadurch nicht erschüttern. Wie kann das sein, dass er mich so lieb hat? Was will er denn damit erreichen? Mit seinem ganzen Einsatz, was ist das Ziel seiner Liebe? Er schreibt es in dem 3-4 Verse weiter in unserem Text. Ich will euch wiedersehen. Und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Er will mit uns in Ewigkeit zusammen sein. Er will uns sehen, von Angesicht zu Angesicht. Das ist das Ziel seiner Liebe. Das Zentrum seiner Sehnsucht. Dafür setzt Jesus mit seinem Vater alles ein. Tag für Tag. Stunde um Stunde. Ständig. Wie der Weinstock. Setzt alles für das Leben seiner Reben ein. Und die Freude, die Gott uns schenken will, hat kein Ende. Um uns das klar zu machen, benutzt Jesus das Bild mit dem Weinstock auch. Ich bin der Weinstock. So wie er also keine andere Aufgabe hat, als seine Reben zu versorgen, so ist jeder Augenblick Gottes davon geprägt, uns zu versorgen. Kein Augenblick lässt er uns los oder entzieht uns seine Liebe. Gut, in einem Punkt hinkt dieser Vergleich mit dem Weinstock. Die Rebe kann nicht entscheiden, dass sie an dem Weinstock sein will. Ja. Wir werden aufgefordert, bleibt in mir. Wir werden aufgefordert, das ist unsere einzige Anstrengung, die wir zu leisten haben, in Jesus zu bleiben. Und er gibt uns das Versprechen, ich versorge dich ständig mit allem, was du brauchst, um zu wachsen, zu grünen und Früchte zu tragen. Was benötigt die Rebe am Weinstock? Ich glaube, die weiß das gar nicht, was sie alles benötigt. Ja? Okay. Auch wir wissen oft nicht, was wir benötigen, was in den Lebensmitteln drin ist. Heute gibt es ja die Ökotrophologen, die sehr genau untersuchen, was so alles in Lebensmitteln enthalten ist, welche, ja, nicht nur Vitamine, Mineralien, auch diese ganzen anderen Stoffe, die wir brauchen zum Leben. Das ist auch interessant, das alles zu wissen. Und wir können uns auch ein bisschen darauf einstellen. Aber im Grunde wissen wir bei weitem nicht alles, was wir zum Leben brauchen, was in den Nahrungsmitteln drin sein muss. Aber eins wissen wir bei dieser Rebe, bei diesem Weinstock Jesus, was wir brauchen. Täglich seine Liebe. Täglich seine Gnade. Seine Liebe durchfließt uns. Seine Gnade ist die Grundlage unseres Lebens. Seine Treue. Das ist der Saft, von dem wir leben. Und wir brauchen so viel Gnade. So viel. Täglich. Mehr als wir es ahnen. Aber dieser Gnadensaft ist voll da. Es gibt ja auch den Vergleich mit dem Meer der Gnade. Das ist eine unfassbare Weite und Größe von voller Gnade. Es reicht. Die Gnade reicht für uns alle. In alle Ewigkeit sogar. Und Gott ist derjenige, der uns noch mehr gibt. Er gibt Sonne und Regen und alles, was wir brauchen. Gestern stand der Losung: Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Also auch das Drumherum, um uns herum, hat Gott in seiner Hand, dass es uns dienen muss. Ein Winzer im Ahrtal erzählte mir mal, dass bei der Anlegen des Rotweinwanderweges man Felsen wegsprengen musste an einigen Stellen. Und an einer Stelle hat man Wurzeln von Weinstöcken gefunden, die etwa 40 Meter oberhalb standen. 40 Meter oberhalb. So tief gingen diese Wurzeln in die Tiefe. Wo holen diese Wurzeln die Kraft her? Aus unglaublichen Tiefen. Ist das nicht ein schönes Bild für unseren Jesus? Er versorgt uns. Egal wie die Umstände drumherum sind. Und wenn sie hart sind und felsig sind, er versorgt seine Reben. Noch ein Gedanke zu den Früchten. Die Bibel kennt ja viele Früchte. Früchte des Heiligen Geistes. In unserem Text erwähnt Jesus eine Frucht ganz besonders. Zum Beispiel in Vers 16 sagt er: Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Also wir sollen hingehen und Frucht bringen. Das heißt, er schickt uns hinaus. Oder wie es am Ende des Matthäus-Evangeliums heißt: Geht hinaus in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Und sieh, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Frucht ist eigentlich im natürlichen Sinn immer etwas, was neues Leben hervorbringt. Frucht beinhaltet immer den Samen für die neue Pflanze. Und diese Frucht, denke ich, ist hier ganz besonders gemeint, wenn Jesus sagt, dass er hingeht und Frucht bringt. Diese Frucht erwartet er von uns als ganz natürliche Folge unserer Gemeinschaft mit Jesus. Das bleibt also nicht ohne Auswirkungen auf unseren Nächsten oder wie ich heute Morgen auch hier gesehen habe, die Weitergabe von Bibeln, von Schriften und so weiter, dieses Hinausgehen, hinaustragen von Gottes Wort, von dem Samen Gottes. Das will er haben. Also er sagt nicht, ladet Menschen hierher ein, damit sie hier das Evangelium hören. Er sagt, geht hinaus, macht die Jünger. Das heißt nicht, dass sie nicht hierher kommen dürfen, das ist klar. Sie werden dann hierher kommen, das ist dann eine Folge davon, weil sie dann Jesus und die Gemeinschaft suchen. Und Jesus weiß auch, dass das ein Kampf ist. Er sagt in den Versen danach auch, dass uns die Welt hassen wird. Er ist gehasst worden von der Welt und dasselbe werden sie mit uns auch machen, wenn wir hinausgehen. Die Welt wird uns hassen. Und er sagt aber, macht euch da keinen Kummer drum. Mich hat sie auch gehasst. Er sagt nicht, ich werde euch beschützen vom Hass der Welt. Nein, das sagt er nicht. Er sagt nur, macht euch keinen Kummer drum. Mich hat die Welt auch gehasst. Und deswegen brauchen wir diese ständige Verbindung auch mit ihm. Die Kraftquelle, seine Kraftquelle als Schutz und Wegweisung. Ja, Jesus sagt uns, er ist bei uns bis ans Ende der Welt. Und er will uns wiedersehen. Das war ja damals in den Abschiedsreden Jesu. Es hat mich erinnert an meinen letzten Besuch bei meiner Schwester in der Schweiz. Die haben wir ein paar Jahre nicht mehr besucht. Und die Vorfreude auf das Wiedersehen war riesengroß. Und man hat schon von vornherein gewusst, es gibt auch einen Abschied. Nach 2-3 Tagen fahren wir wieder nach Hause. Und es ist wieder schmerzhaft. Und wie versüßt man sich den Abschied? Wie erleichtert man sich den? Indem man überlegt, wann können wir uns wiedersehen? Wie können wir es machen, dass wir uns wiedersehen? Und so macht das Jesus hier auch. Ich werde euch wiedersehen. Und eure Freude wird dann riesengroß sein und kein Ende mehr haben. Der Vater ist der Weingärtner, sagt er. Und jede Rebe an mir, die Frucht bringt, beschneidet er. Warum tut er das? Damit noch mehr Frucht entsteht. Jede Rebe an mir, die Frucht bringt, beschneidet er, reinigt er. Das heißt, das, was unnütze Kraft aus uns herauszieht, das nimmt er weg. Damit unsere Frucht noch mehr wird. Das ist ein Gedanke, der ist nicht angenehm. Ich möchte nicht beschnitten werden. Und doch ist es ganz wichtig, dass Gott es tut. Und jeder von uns hat eine Ahnung davon, wo noch Kraft hinfließt, die nicht zum Fruchttragen beiträgt. Aber ich denke, Gott wird in seiner großen Liebe mit uns ganz behutsam umgehen. Trotzdem können sie schmerzhaft sein. Jesus sagt auch, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Das heißt, das ist auch eine reinigende Kraft, dieses Wort Jesu. Dieses Wort, das auch uns durchströmen soll, das ist mit ein Kraftquelle. Und auch das reinigt uns. Gottes Wort ist ja Geist und Leben. Petrus sagt, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Also ganz auf diesen Weinstock setzen. Ganz auf Jesus setzen. Seine Gnade, nicht meine Leistung, nur seine Gnade und seine Liebe. Sie sind mein Lebensquell, meine Kraftquelle. Sie sind mein neues Leben. Er ist der einzige Halt, den ich habe. Aber ein Halt, der nicht nur ausreicht, gerade so ausreicht, sondern der alles an Halt übertrifft. Jesus wird ja auch oft als Felsen bezeichnet. Ja? Also es gibt ja viele Bilder für Jesus. Der Fels, so eine Tragkraft hat er. Seine Gnade und nur seine Gnade trägt mich von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, lasst uns das im Auge behalten. Immer dran denken. Jesus ist so für uns da, wie der Weinstock für die Rebe da ist. Und wir schaffen es ohne Jesus überhaupt nicht, zurück zum Vater in sein Reich zu kommen. Wir schaffen es nie mit eigener Kraft. Das ganze Alte Testament zeugt davon. Wir schaffen es mit eigener Kraft nicht. Hass erregt Hader, steht in den Sprüchen. Die Liebe deckt alle Übertretungen zu. Das ist Gottes Liebe. Die Liebe des Vaters zu dir war der Auslöser, seinen Sohn Jesus zu uns zu senden. Sein Blut deckt alle unsere Übertretungen zu. Amen.